Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Nach den USA läuft nun endlich auch in Europa die Berichtssaison auf Hochtouren. Zeit für eine Zwischenbilanz. Wie kommen Europas Unternehmen durch die wirtschaftlich schwierige Zeit? Welche Branchen überraschen positiv und welche vielleicht auch negativ? Und vor allem, wie fallen die Prognosen, wie fällt der Blick in die Zukunft aus? Diese Fragen beantwortet mir Uli Stephan von der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer, damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, wie fällt deine Zwischenbilanz für die europäische Berichtssaison aus? Daumen hoch oder Daumen runter?
Ja, das ist eine interessante Frage, Jessica. Ich überlege wirklich, wie ich die seriös beantworten soll. Beispielsweise im Vergleich zu den Vereinigten Staaten von Amerika, wo die Gewinne ja doch sehr deutlich gestiegen sind, liegen wir in Europa fürs erste Quartal im Vergleich zum ersten Quartal 2023 bei -6,5%. Das haben noch nicht so viele Unternehmen berichtet, wie das in den USA der Fall ist, aber immerhin schon 185. Und wie gesagt, die Gewinne sind negativ aufs Jahr gerechnet. Wenn man allerdings die Energie hinausrechnet, also die Öl-, Gasversorger und so weiter, was da in Europa alles unter dem Bereich Energie fällt, dann ist der Rückgang nur bei 2,7%, immer noch deutlich schlechter als in den USA. Was aber sehr positiv ist und hier sogar besser als in den Vereinigten Staaten, sind die sogenannten Surprises, also die Unternehmen schaffen es doch besser zu berichten als erwartet. Erwartet worden war. Das führt aus meiner Sicht dazu, dass auch die Europäer in den letzten Wochen ja doch ganz gut an den Aktienmärkten laufen, weil eben die Erwartungen, und das hatten wir ja schon mal vorher diskutiert, Jessica, dass da die Messlatte sehr tief gehangen hat und man es offensichtlich geschafft hat, tatsächlich diese Erwartungen bei den Gewinnen deutlich zu übertreffen.
Also die Lage ist nicht ganz so schlecht wie das Gefühl, was viele haben. Du hast gerade schon die Surprises angesprochen. Wo gab es denn vor allem positive Überraschungen und wo vor allem die negativen? Kann man das auf Branchen zusammenfassen oder ist es wirklich von Einzelunternehmen abhängig?
Ja, es ist natürlich sehr stark Einzelunternehmen getrieben. Wir haben ja auch schon in Europa über die sogenannten Granolas gesprochen, also die großen.
Uli, lass mich dich ganz kurz unterbrechen. Vielleicht ist nicht jedem die Abkürzung Granolas geläufig. Sie ist ja noch nicht ganz so alt. Was steckt dahinter? Welche Unternehmen sind es? Natürlich keine Empfehlungen, sondern einfach nur mal die Liste.
Ja, es ist mal wieder eines dieser Akronyme, die an der Börse gerne herangezogen werden, in diesem Falle von Goldman Sachs entwickelt, um einfach auch ein gewisses Gegengewicht gegen die US-Technologiewerte zu haben. Bei den Granolas handelt es sich um GlaxoSmithKline, Roche, also schon mal zwei Pharma-Werte, ASML, Nestle, Novartis, Novo Nordisk, L'Oreal, LVMH, AstraZeneca, SAP und Sanofi. Also man sieht schon relativ pharmalastig, aber auch natürlich die Technologie und der Luxusbereich mit dabei.
Und die haben besonders gut berichtet oder gab es da auch negative Überraschungen? Das sind ja natürlich ja die großen Werte, auf die alle schauen in Europa.
Im Gegensatz zu den USA, wo die Magnificent Seven ja eigentlich keine sieben mehr sind, also man zumindest sehr intensiv darüber diskutiert, ob nicht einige eigentlich herausgenommen gehören, ist der Sektor doch in Europa, oder was heißt der Sektor, dieser Zusammenschluss der Unternehmen doch etwas homogener und die Granolas haben in Europa immerhin eine Performance year-to-date hingelegt von ungefähr 12,5%. Das vergleicht sich mit den Magnificent mit 19%, also man ist da nicht so weit davon entfernt, aber schon noch ein Stückchen.
Und die Zahlen waren da solide, die wir jetzt gesehen haben, oder gab es Überraschungen?
Ja, Jessica, die Zahlen, es gab zumindest keine Aussetzer. Es gab ein paar Dinge, die die Analysten und die Marktteilnehmer bemängelt haben, beispielsweise beim Auftragseingang bei dem einen oder anderen Unternehmen und natürlich auch im Vergleich zum Absatzhoch während Corona haben einige Pharmaunternehmen jetzt etwas zurückläufigere Zahlen gehabt. Aber im Großen und Ganzen war das schon wie erwartet und ganz ordentlich.
Gibt es denn auch Branchen, du hattest vorhin ja schon mal die Energie angesprochen, die wirklich schlecht dastehen, wo es gar nicht läuft, die in der aktuellen wirtschaftlich etwas schwierigen Zeit nicht so gut vorankommen?
Also nicht überraschenderweise liegt in Europa Real Estate, also der Immobilienbereich, ganz hinten. Sowohl was die Entwicklung angeht gegenüber Vorjahr, aber auch was die Überraschungen angeht. Also sie haben sehr schlecht berichtet und sie haben nochmal die Erwartungen untertroffen. Das ist übrigens der einzige Wert, der wirklich schlechter berichtet hat, als die Erwartungen waren. Darüber hinaus dann eben die Grundstoffe, die Energie, auch noch immer die Industrie mit der schwachen Konjunktur, die relativ schlecht berichtet haben. Da wäre eben insbesondere bei der Industrie dann die Hoffnung mit einer Erholung im zweiten Halbjahr mit entsprechenden Zinssätzen, dass es da Zinssenkungen, dass es da besser laufen kann.
Gutes Stichwort, die erwarteten Zinssenkungen. Wahrscheinlich ist es ja im Juni schon soweit. Zumindest hat die EZB die Märkte darauf vorbereitet. Welche Branchen werden da profitieren? Vielleicht sogar eine kleine Kursrallye zünden? Welche werden eher Schwierigkeiten mit fallenden Zinsen haben oder ist das sowieso alles eingepreist?
Also ich glaube, dass die EZB mittlerweile ziemlich weit eingepreist ist. Wie du schon sagtest, Frau Lagarde hat das doch sehr gut und die EZB vorbereitet. Man geht doch mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass am 6.6. dann der erste Zinsschritt nach unten vorgenommen werden wird. Sollte der wirklich kommen, könnten natürlich dann doch nochmal die Immobilienunternehmen etwas Auftrieb bekommen und möglicherweise eben auch die Technologieunternehmen. Da liegt es allerdings nicht so sehr an den Schulden oder an den höheren Zinssätzen an sich, sondern es liegt daran, dass der Diskontfaktor auf die zukünftigen Gewinne dann einfach geringer ist und damit die Bewertungen heute etwas höher gerechnet werden. Also insofern trifft das die einzelnen Sektoren und Unternehmen sicherlich auf sehr unterschiedliche Art und Weise.
Wenn wir mal auf die Prognosen schauen, die Unternehmen geben ja auch immer einen Ausblick auf die kommenden Quartale. Sieht es da eher rosiger aus oder werden da auch ein paar Probleme angesprochen bzw. befürchtet? Wir haben ja auch jede Menge geopolitische Krisen, Stichwort Lieferketten, Handelswege, die ja ein bisschen mühsam sind zurzeit. Wie sieht's da aus?
Also im Wesentlichen beklagen die Unternehmen gerade in Europa weiterhin die Energiepreise. Sie beklagen die Bürokratie, also all die Themen, die wir eigentlich kennen und die sehr hausgemacht sind. Ich habe schon den Eindruck, dass die Lieferketten wieder besser laufen. Es gibt natürlich die Diskussion, und wir haben es ja gerade zuletzt beim Besuch des chinesischen Staatspräsidenten in Europa gesehen. Um China ist gerade für Deutschland, damit eben auch für Europa, ein sehr wichtiger Markt, wenngleich die USA mittlerweile der größte sind. Und über den Inflation Reduction Act die Unternehmen hier sehr, sehr gut partizipieren. Einfach nur mal, um eine Zahl zu nennen, Jessica, in Deutschland ist der Umsatz von DAX 40 Unternehmen bei um die 20%. In den USA alleine sind es 25%. Also da sieht man doch, wie sehr die deutschen, die europäischen Unternehmen hier vom Ausland abhängig sind, beziehungsweise dort ihre Umsatzmärkte haben.
Ich habe auch gerade von einem Ökonomen gelesen, dass der DAX kein Spiegelbild für die deutsche Wirtschaft ist, eben genau deshalb, weil die ganzen Unternehmen einen Großteil ihrer Umsätze eben im Ausland machen.
Ja, das ist so. Es gibt keine Korrelation zwischen der deutschen Konjunktur und dem DAX-Verlauf, was aber, wenn man sich die Umsätze anguckt, wie gesagt, auch nicht wirklich überraschen kann.
Ich habe in letzter Zeit häufiger gelesen, europäische Aktien haben einen Bewertungsabschlag, einen Discount gegenüber US-Aktien. Sprich, sie sind eben, wenn man auf die KGVs guckt, deutlich günstiger. Macht es Sinn, sich sowas genauer anzuschauen? Macht es Sinn, jetzt vielleicht Europa etwas höher zu gewichten?
Also ich würde sagen, das macht in jedem Falle Sinn, es sich genauer anzugucken. Aber da liegt natürlich auch schon der Hase im Pfeffer, denn manche Unternehmen sind einfach aus gutem Grund billiger bewertet als andere Unternehmen. Das muss man sich im Einzelfall angucken. Wie ist das Geschäftsmodell, das Management, Produkte, Absatzmärkte? Also habe ich die Chance, in Zukunft hohe Gewinne zu erzielen oder überhaupt Gewinne zu erzielen oder eben nicht? Und davon hängen dann oft die Bewertungen an den Börsen ab. Und deswegen kann man pauschal hier kein Urteil fällen. Man muss immer bedenken, wenn man sagt, Aktien sind zu teuer oder zu billig, dass man ein eigenes Bewertungsmodell im Kopf haben muss. Und das muss auch nicht unbedingt richtig sein. Ich habe wissenschaftliche Literatur beispielsweise gelesen, dass auch diese Idee des Mean Reversion, naja, zumindest mal fragwürdig ist.
Was also, ist das genau?
Ja, dass man irgendwie immer zu so einem Mittelwert tendiert. Also das, was billig ist, muss dann steigen und das, was teuer ist, muss fallen. Und das ist einfach empirisch nicht belegt an der Börse. Also deswegen lohnt sich, wie gesagt, ein besonderer Blick. Aber es ist nochmal nicht per se so, dass das, was billig ist, unbedingt steigen muss.
Wenn ich aber jetzt trotzdem zu der Entscheidung gelange, ich möchte europäische Aktien höher gewichten. Was heißt höher denn dann eigentlich? Kann ich mich da am MSCI World beispielsweise orientieren? Da haben europäische Aktien ein Gewicht von 17-20%, irgendwas in der Regel, dass ich sage, ein bisschen mehr als das? Oder was heißt denn höher? Wie würdest du sowas definieren?
Also oft wird das tatsächlich anhand von Indizes gemacht. Da bin ich schon bei dir. Man muss nur aufpassen, dass man beim MSCI World beispielsweise dann mit einem ganz, ganz großen Prozentsatz in den USA ist, damit auch im US-Dollar. Das mag manchem europäischen Investor da nicht so schmecken. Man bezahlt ja seine Rechnungen schließlich in Euro und muss auch natürlich die Performance und die Rechenschaft dafür dann in Euro ausweisen. Also deswegen weiß ich nicht, ob ein solcher dollargetriebener Index die richtige Wahl ist. Am Ende des Tages kommt es natürlich auf die Risikopräferenzen an und ob ich denn dann wirklich in den USA, insbesondere bei Technologie, die ja hier die Märkte oder in den USA die Märkte dominiert, oder ob ich lieber in Europa bin, wo wir mehr Industrie, Konsum und solche Werte haben, die die Märkte eher prägen, wie wir das vorhin schon zwischen Magnificent und den Granolas diskutiert haben.
Also dieses Granola-Thema finde ich sehr spannend. Die könnten wir uns auch nochmal bei Gelegenheit genauer angucken, weil es ist ja schon ein wilder Branchenmix, aber es spiegelt eben die europäische Börsenwelt wider. Das sind die größten börsennotierten Unternehmen und das ist eben nicht nur Tech.
Das ist absolut richtig. Europa ist da etwas breiter aufgestellt, was diese großen Unternehmen angeht. Europa hat eben einfach auch nicht so viel Technologie, hat dafür aber Marken, hat dafür Industriegüter und ist in diesem Bereich auch in vielen Unternehmen wirklich Marktführer weltweit.
Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich den europäischen Aktienmarkt auch nochmal genauer anzuschauen. Das haben wir jetzt einige Minuten lang gemacht. Ich danke dir für diese Perspektiven to go.
Sehr gerne, Jessica.